gehen. Wir sind heute Morgen hier, weil es etwas gibt, was uns nur Gott geben kann. Wir haben das vielleicht klar vor Augen oder ahnen es. Wir brauchen unseren Gott und dafür sind wir hier in diesem Gottesdienst mit Erwartungen, großen Erwartungen, dass er uns begegnet. Es gibt eine Geschichte, die kennt jedes Kind. David und Goliath. Das ist so die Geschichte, das Thema, das die Kinder kennen. Der Kleine, der vor dem ganz Großen steht. Aber es gibt auch eine Geschichte für die Großen, für die Erwachsenen. Eine Geschichte, die jeder kennt, zumindest wenn er Christ ist. Das ist David und Bathseba. Und das ist ein Thema, das wir Großen kennen. Nämlich die Versuchung zur Sünde und der Sex. Und deswegen ist es gut, dass die Kinder hier draußen sind. Dann können wir doch auch mal offen darüber reden, über David und Bathseba. Das ist eine längere Geschichte, die ich deswegen etwas umschreiben muss, etwas zusammenfassen kann. Wir müssen sie uns also in gekürzter Form anschauen. Und es geht los erstens mit dem Wesen der Versuchung. 2. Samuel 11, die Verse 1 bis 5. Und da heißt es, in der Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit dem Heer erneut in den Kampf. Er aber blieb in Jerusalem. An einem Nachmittag, nach seiner Mittagsruhe, ging David auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die sich badete. Sie war sehr schön. Es war Bathseba, die Frau seines Nachbarn Uriah. David ließ sie holen, sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Das ist der Auftakt zum größten Drama im Leben von David. David hatte das Heer in den Krieg geschickt, andere sollten kämpfen, aber diesmal ohne ihn. Er blieb in Jerusalem und er macht einen Mittagsschlaf. Und dann geht David da auf und ab und er sieht diese Frau. Bis zu dem Zeitpunkt hatte David immer mit seinem Gott zusammengelegt. Er hatte ihn gesucht in der Wüste, im Kampf, in Krisen. Gott war sein Gegenüber gewesen. Und so hatte David das Volk gut regiert. Aber an dem Tag war David müde. Er war müde vom Krieg, er war erschöpft von den Staatsgeschäften. Ich denke, es ging ihm nicht so gut. Er musste mal an sich selber denken. Und er nahm sich eine Auszeit und machte einen Mittagsschlaf. Ich stelle mir David hier vor mit Bademantel, Adiletten und Bierdose in der Hand. Ich habe mal ein bisschen mit AI rumgespielt und so ähnlich stelle ich ihn mir vor. David im Bademantel, Adiletten und Bierdose. Also er ist ganz tiefenentspannt, er lebt seine Bedürfnisse, so geht es ihm da. Und genau in dem Augenblick, ich glaube das Bild, das irritiert uns jetzt eher, also lieber wieder wegnehmen. Genau in dem Augenblick, da sieht er eine Frau beim Baden, ohne Absicht, einfach per Zufall. Und diese Frau war schön, heißt es. Und das triggert Davids Bedürfnisse in einem Augenblick, als er sehr empfänglich ist dafür. Er fragt nicht nach Gott. Er erlaubt sich einen zweiten Blick. Nur ein bisschen, aber dann gibt es offensichtlich kein Halten mehr. Das Verlangen wird stark. Er lässt diese Frau rufen, natürlich nur zum Reden, ein bisschen reden. Aber dabei bleibt es nicht. Sie schlafen miteinander. Und dann heißt es hier so lapidar, die Frau ging wieder in ihr Haus. Das ist die prickelnde und doch so banale Geschichte. David denkt nur an sich, an seine Bedürfnisse. Er ist beseelt von dem, was er braucht. Und dann erlaubt er sich das einfach. Er ist bereit, sich zu nehmen, was er will, egal was es kostet. Kennen wir das? Ist das ein Thema hier für uns? Ich denke schon. Das Ganze gibt es natürlich auch viel kleiner als gleich eine Affäre, wie das hier ist. Dazu gehören andere Auszeiten, die wir uns gönnen und Dinge, die wir uns erlauben. Ob das nun Pornografie ist, Betrug, Lüge oder Neid. Die Versuchung kommt in ungünstigen Augenblick, wenn wir nicht vorbereitet sind. Wenn wir unaufmerksam sind, schwach oder wehleidig, dann bietet uns die Versuchung Trost an und Hilfe. Und wir hoffen, dass wir uns das erlauben können, dass es folgenlos bleibt. Das ist so hier die Geschichte, wenn wir sie auf uns übertragen. Wir kennen auch solche Augenblicke, wo wir nicht vorbereitet sind, wo wir schwach sind. Bei David sehen wir, dass das Ganze nicht funktioniert. Die Dinge nehmen ihren Lauf. Und während man der folgenden Geschichte zuhört, dann denkt man sich, hätte er das nicht ahnen können? Warum hat er nicht besser aufgepasst? Aber wie gesagt, das Muster kennen wir auch. Da brauchen wir gar nicht über David uns zu überheben. Manchmal sind wir auch, fühlen uns, wir sind auf einer guten Spur, wir können Versuchungen widerstehen. Aber dann gibt es diese Schwächephasen, die Augenblicke, wo wir von Trägheit oder Nachlässigkeit geprägt sind, wo wir Gott nicht mehr im Blick haben. Ich denke, da hat jeder von uns seine Versuchlichkeiten. Wir navigieren da hindurch und hoffen, dass alles gut gehen wird. Und manchmal erlauben wir uns etwas, was wir eigentlich nicht gewollt haben. Und so ist das hier bei der folgenden Geschichte. Das ist der Auftakt und das Ganze bleibt eben nicht folgenlos, wie das David und Bathseba gehofft haben. Eine Entscheidung zieht die nächste nach sich. Eine Sünde gebiert die nächste. Und dann irgendwann kann man eben den Deckel nicht mehr auf dem Topf halten. Ab diesem Zeitpunkt hat Davids Leben einen Knacks. Bis dahin ist er durch alles mit Gott gemeinsam durchgegangen, durch die Höhen und die Tiefen. Aber ab da ist da ein Schatten über seinem Leben. Er verliert Gottes Segen ein Stück. Das war also kein kleiner Fehltritt oder wie man das beschönigend auch nennt, ein Seitensprung, so irgendwie beiläufig. Diese Sünde ist wie der erste Schritt auf einer Rutschbahn. Den ersten Schritt auf der Rutschbahn tut man bewusst, alle weiteren hat man nicht mehr unter Kontrolle. Da ist dann der Kontrollverlust. Und so ist das auch mit der Sünde. Die Bibel sagt das immer wieder, dass die Sünde Folgen hat. Die Schuld vor Gott hat Folgen. Römer 6, Vers 23, der Sünde Folge und Lohn ist der Tod. Oder Römer 7, Vers 14, ich bin verkauft und versklavt an die Sünde. Oder Jakobus 1, Vers 15, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber gebiert den Tod. Also wenn wir uns bewusst für die Sünde entscheiden, dann sind wir unserer Schwerkraft überlassen. Ich denke da an ein Auto, das am Hang steht, ohne Handbremse. So ist der Mensch ohne Gott. Er ist durch nichts gehalten, seine Schwerkraft zieht ihn in diese Richtung. Und das sehen wir im zweiten Punkt. Zweitens die Folgen der Sünde. Also dieser Auftakt hat Folgen. Also als erstes, da wird Bathseba schwanger. Das ist die natürliche Folge so eines Vorgangs. Und David bekommt Angst. Er möchte das vertuschen. Erst will er das Kind, will er Bathsebas Mann Uriah unterjubeln, ein sogenanntes Kuckuckskind. Aber als dieser Uriah kommt, da zeigt er so eine großartige, tadellose Haltung. Er ist treu gegenüber seinem König, gegen seinem General Joab. Er geht nicht zu seiner Frau. Und als dieser Plan von David eben nicht funktioniert, da versucht er, diesen Uriah betrunken zu machen, dass er doch dahin geht zu seiner Frau und er ihm das Kind unterjubeln kann. Aber Uriah tut auch das nicht. Und dann greift David zum letzten Mittel. Er sorgt dafür, dass sein treuer Diener Uriah, dass der im Krieg fällt. Also eine Sünde zieht andere nach sich. Erst ist da der Ehebruch, dann ist der versuchte Betrug, dann der Verrat und am Ende der Mord. Ganz am Ende dieses Kapitels, da heißt es, dass David nach dem Tod des Urias Bathseba heiraten kann. Er hat also seinen Willen bekommen und man könnte denken, Ende gut, alles gut. Aber der letzte Vers in diesem Kapitel heißt, aber was David getan hatte, war böse in den Augen des Herrn. Es war eben nicht alles gut. Diese Geschichte, warum steht sie in der Bibel? Nicht, um uns zu unterhalten mit einer schmierigen Geschichte. Wir sollen auch nicht über David den Kopf schütteln und uns über ihn erheben. Diese Geschichte steht da, um uns zu warnen. Dich und mich, wir müssen gewarnt werden vor der Sünde und ihren Folgen. An der Oberfläche geht es hier um sexuelle Versuchung. Das sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn das kann sich schnell verselbstständigen. Gehen zwei Biochemiker miteinander spazieren und da kommt eine junge, hübsche, leicht bekleidete Frau auf sie zu und der jüngere der beiden Biochemiker sieht ihr sehnsüchtig nach. Der ältere der beiden will den jüngeren trösten und sagt, sieh's mal so, auch sie besteht nur zu 70% aus Wasser. Aber da sagt der jüngere Biochemiker, schon, aber sieh nur diese Oberflächenspannung. Ja, diese Oberflächenspannung, die macht uns Probleme, die triggert uns. Aber wir müssen sie kontrollieren. Wir müssen damit umgehen lernen. Wir dürfen ihr nicht den freien Raum lassen. Wer nicht aufpasst, alt oder jung, der wird überrannt und der kann sein Leben kaputt machen. Eine Ehe, eine Familie, eine Karriere, eine Gemeinde. Aber es geht um mehr als um die sexuelle Versuchung. Das ist hier ein Beispiel. Es kann auch ganz etwas anderes sein. Die bewusste Entscheidung für eine Sünde, zur Abkehr von Gottes Willen, die hat immer Folgen. Und wer sagt, ich erlaube mir eine Lüge, den kleinen Betrug, eine Gemeinheit, ich gebe dem Neid Raum, ich pflege die Bitterkeit, ich rede schlecht über andere, der geht genau das gleiche Risiko ein, dass es Folgen hat, dass die eine Sünde andere gebiert. An jeder Sünde klebt eine Folge. Sie macht sich breit, sie zieht das Nächste nach sich, sie verhärtet das Gewissen. Das sehen wir hier bei David. Erst ist es der unschuldige Blick in den Nachbargarten, dann Ehebruch, ein Betrug, Verrat und Mord. David verliert hier alles innerhalb weniger Augenblicke und Tage, alles, was sein Leben kostbar gemacht hat. Die Nähe Gottes, die Vertrautheit mit Gott und die Glaubwürdigkeit als König. Und so kann es auch uns mit der Sünde gehen, egal um was es sich dabei handelt. Die Sünde macht sich breit. Sie ist gnadenlos und zerstörerisch. Erst halten wir uns für stark genug, aber sie überzeugt uns bald eines Besseren, dass sie jetzt das Sagen hat. Gebe Gott, dass uns das erspart bleibt, dass wir nicht durch die Tiefe hindurch müssen, wie David das musste. Und gebe Gott, dass wenn wir in solchen Prozessen drinstecken, dass wir da herauskommen und die Befreiung und die Vergebung Gottes finden. Darum geht es im letzten Teil. Kapitel 2. Samuel 12. Ich lese es vor, aber auch wieder gekürzt. Da sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Er sagte, ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. In einer Stadt lebte ein Reicher und ein armer Mann. Der Reiche hatte viele Schafe, der Arme aber nur ein Lämmlein. Er liebte es wie eine Tochter. Es aß sein Brot und schlief in seinem Schoß. Doch als der Reiche Besuch bekam, wollte er keines seiner Schafe schlachten, sondern er nahm das Lamm des Armen für seinen Gast. Da wurde David zornig. So wahr der Herr lebt, der Mann ist des Todes. Da sagte Nathan, du bist der Mann, denn zum König habe ich dich gemacht. Ich habe dir Frauen gegeben. Und hätte ich mehr tun sollen, hätte ich das getan. Warum hast du meine Gebote missachtet? Und darum wird das Schwert in Zukunft deine Familie heimsuchen. Deine Frauen werde ich von dir nehmen und einem anderen geben. Was du heimlich getan hast, will ich am helllichten Tag geschehen lassen, dass alle es sehen. Da sagte David zu Nathan, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Nathan erwiderte, auch wenn der Herr über deine Schuld hinwegsieht, der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. Das ist nur ein Ausschnitt aus diesem Gespräch, das Nathan und David führen. Das ist das Ende dieser dramatischen Geschichte, die wir uns am Donnerstag auch in Ruhe schon angesehen haben. Und die Frage ist doch, warum schickt Gott den Nathan zu David? Warum sagt Gott, redet Gott nicht selber mit David? Und die Antwort ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. David war taub geworden gegenüber Gott. Er wollte das nicht hören, er hat es einmal deutlich weggedrückt und jetzt konnte er es nicht mehr hören. Und die andere Frage ist, warum bedient sich Nathan dieser Geschichte? Er erzählt ein Gleichnis. Warum sagt er nicht zu David, du, bist Ehebrecher und Mörder, kehre um. Und die Antwort ist, glaube ich, auch ziemlich offensichtlich. David ist blind geworden für sich selber. In seinem eigenen Leben kann er nicht mehr erkennen, was da los ist. Erst als ihm eine zu Herzen gehende Geschichte erzählt wird von einem armen Mann und seinem Lämmlein, da merkt er, da ist etwas Schreckliches passiert, das ist Unrecht. Also David ist taub für Gott und blind für sich selber. Das ist die Folge von Sünde, wenn wir sie zulassen. Und das zeigt, wie verloren David war. Er war getrennt von Gott. Gott konnte nicht mehr mit ihm reden. Er konnte ihn nicht mehr segnen. Und er war vernagelt für sich selber. Er hat sich eine Traumwelt zurechtgezimmert, dass alles okay sei. Und er findet keinen Weg mehr, das als Unrecht zu erkennen und in Ordnung zu bringen. Aber Gott sei Dank, das ist das Gute an dieser Geschichte, Gott gibt nicht auf. Er geht seinem gefallenen Helden nach. Und deswegen gehört auch diese Geschichte dazu, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. So krass seine Schuld auch war, Gott schreibt ihn nicht ab, sondern er geht ihm nach. Er versucht, ihn zur Einsicht zu bewegen. Und das Tolle an dieser Geschichte ist, dass David diesen einfachen Satz sagt, ich bin schuldig geworden vor Gott, ich erkenne meine Sünde. Und dann wird ihm Vergebung zugesprochen. Ein ganzes Kapitel lang wird beschrieben, wie David sich da immer tiefer reinreitet. Und dann braucht es nur einen Satz, eine Erkenntnis, dass er sündig ist vor Gott und schon ist ihm vergeben. Und das finde ich ganz großartig, diese Gewichtung. David muss noch die Folgen der Sünde tragen, das blieb nicht folgenlos, aber er ist wieder Gottes König und Gott kann ihn gebrauchen und segnen. Und das ist auch die überwältigende Botschaft für uns, wenn wir so über David nachdenken. Egal, in was wir hineingeraten sind, keine Schuld ist zu groß, als dass Gott sie nicht vergeben könnte. Ein Ehebruch, eine Abtreibung, Hass, Betrug, eine zerrüttete Familiensituation, das kommt in den besten Familien vor, selbst bei David, dem großen Glaubenshelden. Das kommt auch in unserem Leben vor. Aber entscheidend ist nicht, dass wir das immer vermeiden können, sondern entscheidend ist, dass wir damit immer wieder zu unserem guten Gott kommen. Das Problem Gottes ist niemals, dass unsere Schuld zu groß wäre. Ein Problem Gottes ist immer, uns zur Einsicht zu führen. Und deswegen ist dieses didaktische Gespräch oder Seelsorgegespräch zwischen Nathan und David so besonders. David muss erst auf einem Umweg zur Einsicht gebracht werden und Gott braucht auch bei uns Umwege, dass wir endlich unser eigenes Leben mit klarem Blick sehen können. Heute lockt uns Gott mit diesem Beispiel von David. Er zeigt uns, dass uns Sünde taub machen kann, blind machen kann für uns selber. Er legt uns das vor und wir können das vielleicht in unserem Leben erkennen. Und wir können einstimmen und sagen, ja Herr, ich bin ein Stück weit so wie David. Und dann, wenn das geschieht, dann hat Gott wieder Handlungsspielraum in unserem Leben. Vor allem zeigt uns diese Geschichte, dass wir uns niemals, egal was wir getan haben oder was unsere Schuld ist, dass wir uns niemals fürchten müssen, Gott es hinzubringen. Nichts ist zu groß. Gottes Gnade ist nie zu klein. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer wieder hören müssen. Gott lädt uns ein, mit unserer Schuld zu ihm gelaufen zu kommen, seine Vergebung zu suchen. Gott ermutigt uns mit der Geschichte, die Scham abzulegen. Wenn schon der große David so etwas erlebt hat und wir glauben das, dann können wir doch auch, wenn wir selber das bei uns identifizieren können, sagen, dann darf auch ich kommen. Gott macht uns bereit, dass wir unsere Scherben, die Scherben unseres Lebens ihm bringen und sagen, Herr, vergib mir, nimm mich wieder an. Damals hat Gott durch den Propheten Nathan geredet und das ist eine tolle Geschichte. Aber zuletzt hat er geredet durch seinen Sohn Jesus Christus. Und da ist Verschiedenes, wenn wir Jesus vor Augen, Verschiedenes bemerkenswert. Zum einen, wie Jesus mit den sündigen Menschen umgegangen ist. Es ist interessant, die Sünder sind zu Jesus gelaufen gekommen. Wie die Motten zum Licht sind sie zu ihm gekommen. Die Zöllner, die Ehebrecher, Jesus sagt zum Beispiel einmal, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Himmelreich als ihr. Ein erschreckendes Wort. Aber diese Menschen sind zu Jesus gelaufen gekommen und von ihm abgewandt haben sich die, die gesagt haben, wir brauchen das nicht. Aber dann vor allem nicht nur, dass Jesus freundlich und ermutigend war für die gefallenen Menschen, sondern vor allem sehen wir, dass Jesus ein makelloses Leben geführt hat. Er hat Gottes Gebote in allem gehalten. Er war das, was König David nicht war. Er war der verheißene Sohn Davids, der Messias. Und dann hat er als der perfekte Mensch, hat er sein Leben gegeben als Opfer für diejenigen, die das nicht konnten. Für David, für dich und mich hat er sein Leben gegeben, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Weil das Blut von Stieren und Böcken, von Opfern, das reicht nicht aus. Aber das Opfer des makellosen Sohnes Gottes, das Opfer am Kreuz, das reicht aus. Und deswegen möchte ich dir und mir, uns allen sagen, was Jesus sagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr eure Schuld kennt. Kommt zu mir, ladet sie bei mir ab. Ich gebe mein Leben als Lösegeld für euch. Und heute, da wollen wir das Abendmahl feiern, wo dieser Gedanke im Mittelpunkt steht. Ganz persönlich wollen wir es feiern in kleinen Gruppen. Ich erkläre das gleich noch, um diese Vergebung anzunehmen, zu erfahren, zu schmecken und zu sehen, dass wir angenommen sind. So dass wir dann von Herzen sagen können, jetzt haben wir es nicht nur abgefeiert, sondern wir haben es erfahren und bekannt, dass wir wieder angenommen sind, wiederhergestellt sind. Amen. Wir wollen jetzt noch das Lied singen, Herr, ich denke an dein Opfer. Und das ist eine Einladung, wirklich Jesus als unser Gegenüber während des Liedes zu haben, ihn anzubeten und ihm unsere Dank und Freude zu bringen.